Aber was sicherlich stimmt ist, dass viele, die halt so in den letzten 2 Jahren sich gedacht haben, auch statt irgendwie Beraterkarriere oder Investmentbank, da gehe ich doch in die Startup-Szene, dass die jetzt wieder weg sind, weil natürlich klar ist, es ist jetzt doch sehr unsicher. Oder auch, dass sich Programmierer denken, Entwickler denken, naja gut, dann gehe ich vielleicht doch lieber zu Google oder Amazon, denn die Jobs sind natürlich in so einer Krise halt relativ sicher. Also die werden sicherlich jetzt von der aktuellen Situation profitieren, weil es leichter für sie wird, fähige Leute anzuziehen.
Herzlich willkommen zum Manager-Magazin-Podcast Das Thema. Mein Name ist Sven Clausen und das Thema, über das wir heute informieren wollen, lautet Zinsanstieg und Börsenbruch. Geht der deutschen Gründerszene das Geld und die Luft aus? Jonas Rest ist heute bei uns, einer unserer Tech-Reporter. Guten Morgen erstmal, Jonas.
Hallo Sven, ich freue mich, hier zu sein.
Ich mich auch. Ja, Jonas, du bist befangen als Tech-Reporter, aber ich kenne dich auch als unabhängigen Geist. Also, lass uns loslegen. Einmal vielleicht, um das Thema nochmal so ein bisschen aufzuspannen. Es ist ja viel los in der Welt gerade. Krieg, die Weltwirtschaft wackelt. Warum ist unser Thema heute deswegen gerade trotzdem so wichtig?
Naja, ich glaube, man kann schon sagen, die Tech-Branche ist ja längst keine Exotenbranche mehr, sondern Tech-Companies wie Zalando oder HelloFresh, die vor 10, 12 Jahren gegründet worden sind, heute gehören zu den größten deutschen Unternehmen, haben Zehntausende Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Und global sind natürlich sowieso die Tech-Companies wie Amazon, Google bestimmen die Weltwirtschaft. Und im Zuge von Digitalisierung, aber auch, ich glaube, so Megathemen wie Energiewende und so weiter, nimmt diese Bedeutung nur noch zu, weil die werden ja getrieben von den Disruptoren, ne, von Unternehmen wie Tesla zum Beispiel. Also ich glaube, man kann schon sagen, da geht es um die Zukunft der Wirtschaft.
Ja, und die Startups, die Gründerinnen und Gründer, die loslegen, die haben natürlich alle im Blick, zumindest mal in Richtung dieser großen Tech-Unternehmen sich zu entwickeln, die du gerade genannt hast. Und ja, dein Redaktionssitz ist in Berlin. Du guckst jetzt mal die ganze Branche an, aber du sitzt in Berlin und da hast du so mein Eindruck aus unseren Gesprächen und auch dem einen oder anderen Besuch natürlich in den vergangenen Jahren eine einzige Party erlebt. Natürlich alles unter journalistischen Gesichtspunkten. Happy-go-lucky, immer besser, immer mehr. Es gab eigentlich kaum eine Grenze bei der Frage, kann ich ein Unternehmen gründen, bekomme ich genug Geld dafür?
Absolut. In den letzten 2 Jahren im Besonderen gab es einen Extremboom. Da wurde eigentlich alles finanziert. Also dass Startups keine Finanzierung bekommen haben oder keine Anschlussfinanzierung, das gab es quasi nicht. Man kann das auch daran sehen, dass die Zahl der Einhörner, also die Tech-Companies, die eine Milliarden-Dollar-Bewertung erreicht haben, hat sich mehr als verdoppelt seit 2019. Das sind inzwischen allein in Deutschland oder im Dachraum über 40 Stück, glaube ich, weltweit über 1000. Und die Zeit, die neu gegründete Unternehmen gebraucht haben, bis sie so eine Milliardenbewertung erreicht haben, ist unglaublich geschrumpft. Also Startups wie jetzt aus dem Quick-Commerce-Bereich, ne, die Express-Lieferdienste wie Gorillas und Flink, die haben nur noch 7, 8 Monate gebraucht, dann hatten die schon eine Milliardenbewertung. Und genauso schnell gingen die Finanzierungsrunden. Ne? Die sind, was früher da Monate gedauert hat, ging plötzlich in Tagen. Also es war eine unglaubliche Dynamik, wo auch eigentlich allen klar war, das kann nicht ewig so weitergehen.
Also von 0 auf 1 Milliarde in weniger als einem Jahr, ne, muss man sagen.
Absolut.
Ja, und jetzt Ende aus, als sei sozusagen das Licht ausgegangen, als habe der DJ die Musik ausgestellt, wie es ja immer so am Kapitalmarkt in den USA heißt. Ist das so?
Ja, also man kann schon sagen, die Party ist vorbei. Vor allem im Late-Stage-Bereich. Also in dem Bereich, in dem schon größere Unternehmen finanziert werden, da gab es wirklich eine Zeitenwende, kann man sagen. Das liegt einfach daran, dass die Bewertungen von börsennotierten Tech-Companies in den letzten Monaten extrem abgestürzt sind. Ja, da haben viele 70% an Marktkapitalisierung verloren. Und das schlägt sich natürlich durch auf die Unternehmen, die jetzt eigentlich in den nächsten Monaten an die Börse gehen wollten und das aber jetzt nicht mehr können. Man sieht das auch an Statistiken, ne, dass die Investitionen sind in Deutschland im ersten Quartal dieses Jahres stark eingebrochen, um über 50%. Und die Folge ist, dass jetzt sehr viel entlassen wird.
Hast du Beispiele, wo in welchem Umfang entlassen wird?
Ja, also es entlassen jetzt genau die, die stark hochgekommen sind, sehr, sehr rapide gewachsen sind. Ja, Gorillas hat gerade die Hälfte der Leute in der Zentrale entlassen, rund 300 Personen. Trade Republic, eines der erfolgreichsten Startups mit einer Bewertung von über 5 Milliarden, hat gerade, ich glaube, 700 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter entlassen. Und international sehen wir das gleiche Bild, über 4.000 beim türkischen Expresslieferdienst. Geht hier Klarna aus Schweden, 700 Leute, Better.com, so ein Immobilienfinanzierer, hat über 5.000 Leute entlassen und das ist längst nicht das Ende.
Plötzlich wird ein Wort wichtig, das vielleicht gar nicht so viele Menschen kennen, das aber in Diskussionen immer wieder fällt. Runway kennt man vielleicht eher, wenn man irgendwo hinfliegen will. Erklär mal.
Genau, gemeint ist einfach, wie viel Zeit hat ein Startup noch, bis das Geld ausgeht? Also quasi Runway, Startbahn, ne? Wie lange dauert die noch, bis es abhebt? Und wenn die halt vorbei ist, bevor man abgehoben ist, ist es schlecht, ja? Und so ist das auch bei Startups gedacht. Und normalerweise gucken Startups, dass sie mindestens 12, 18, 24 Monate noch Cash haben, um nicht in eine Situation zu kommen, wo ihnen tatsächlich das Geld ausgeht.
Und sag nochmal, warum wird das Geld jetzt so knapp? Weil Geld ist ja immer noch genügend im Markt vorhanden. Das ist ja nicht einfach weg.
Ja, also ich glaube, zwei Punkte. Es war eine Ausnahmesituation in den letzten Jahren, was einmal daran lag, dass dadurch, dass es gerade aufgrund der Niedrigzinspolitik das Geld extrem billig war, war es extrem attraktiv, in Startups zu investieren, die dann erst in 5, 7 Jahren sozusagen Cashflows generieren. Zugleich haben die Negativzinsen und so weiter bedeutet, dass es auch einfach sozusagen wenig Alternativen gab, die so attraktiv waren. Das hat immer mehr Player in das Startup-Segment getrieben, sodass immer mehr Geld vorhanden war. Also einfach auch Hedgefonds zum Beispiel, die vorher gar nicht so aktiv waren, sind in den letzten Jahren, haben massiv investiert und haben auch gerade diese Dynamik, von der ich gesprochen habe, dass auf einmal Finanzierungsrunden statt Monaten, Tage dauerten, das wurde sehr stark getrieben von diesen neuen Playern, ne, von Tiger Global und Cortu und so weiter, die sehr schnell geschossen haben und da auch ganz schön das Spiel der Venture Capital Funds aufgemischt haben.
Und die haben sich jetzt wieder zurückgezogen oder ziehen sich zurück, weil es eben woanders durch die Zinswende auch wieder Alternativen gibt und das Risiko so zugenommen hat.
Absolut, genau. Die waren die Ersten, die jetzt wieder draußen waren und die fehlen jetzt natürlich im Markt oder sie sind noch da, aber machen dann Deals zu ganz anderen Bedingungen, zu ganz anderen Terms.
Und was machen die Gründerinnen und Gründer wie im echten Leben? Sparen und neue Geldquellen suchen?
Ja, ein bisschen ist das so. Also die Devise ist jetzt ganz klar, die alle VC-Funds ausgeben, ne? Cash ist King, das heißt, die gleichen Partner, die, also das hat mir einer auch genauso gesagt, ne? Wir haben vor einem Jahr, haben wir einen gesagt, wachs, ja, egal was es kostet, so ungefähr, ein bisschen zugespitzt gesagt. Und das ist aber ganz klar vorbei. Jetzt wird gesagt, guckt das Cash, wenn ihr noch Geld aufnehmen könnt, dann nehmt jetzt Geld auf. Wer weiß, wie das in ein paar Monaten aussieht. Kann ja sein, dass sich alles nochmal deutlich verschlechtert. Und vor allem überprüft eure Verträge von Dienstleistern und so weiter, kürzt die Ausgaben. Und man muss ja auch sehen, viele kommen ja auch noch ohne Massenentlassung aus, ne? Also es gibt ja durchaus auch die Unternehmen, die ein bisschen langsamer gewachsen sind oder auch so ein bisschen früher das erkannt haben, weil ohne jetzt sozusagen zu so harten Mitteln zu greifen, die ja persönlich dann für viele auch schwierig sind.
Jonas, du hast ja gerade die Zahlen genannt, wie viele Menschen entlassen werden und auch, dass sich Geldgeber komplett zurückziehen. Heißt das denn jetzt, dass auf dem Markt für Gründungen gar nichts mehr geht?
Nein, also es ist so, dass gerade bei den Frühphasenfinanzierungen, also Startups, die wirklich gerade erst gegründet wurden, hat sich gar nicht so viel geändert. Da geht das immer noch relativ weiter wie vorher, ein bisschen langsamer, die Bewertungen sind ein bisschen niedriger geworden. Das liegt einfach daran, dass diese Unternehmen ja in der Regel sowieso erst in 7 bis 8 Jahren an die Börse gehen. Das heißt, die meisten Investoren sagen, wir können den Markt da sowieso nicht timen. Also versuchen wir immer gleichmäßig weiter zu investieren, weil das für uns am meisten Sinn macht, ne? Und auch größere Startups bekommen ja durchaus noch Geld, nur halt zu viel schlechteren Bedingungen. Da heißt es dann, da ist viel Struktur in den Deals und gemeint ist damit das Kleingedruckte. Das heißt, da wird da zwar eine große Bewertung verkündet, aber es sind da gewisse Bedingungen dran geknüpft, die das Ganze dann ganz anders aussehen lassen.
Viel Struktur in den Deals, das hört sich interessant an. Wie funktioniert das? Was passiert da?
Genau, also zum Beispiel N26, also die Neobank, die am Ende 2021 eine Finanzierung gemacht mit einer sehr hohen Bewertung, über 9 Milliarden Dollar. Und was sie da aber nicht gesagt haben, was sozusagen in den Fußnoten war, dass ein Hedgefonds, der damit finanziert hat, da sich sein Kapital mit mindestens 25% pro Jahr hat verzinsen lassen. Das heißt, bei solchen Strukturen, wo es plötzlich Mindestverzinsungen und Ähnliches gibt, ist dann die Bewertung eigentlich zweitrangig. Ja, da heißt es dann, hat mir ein Partner gesagt, quasi, ne, such dir die Bewertung aus, die du nach außen verkaufen kannst, ist für uns okay, weil wir haben ja sowieso die Terms, die uns dann unseren Return sichern.
25% Zinsen, das ist ja doch kaum zu schultern.
Ja, also es ist vor allem bitter dann für potenziell für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, nämlich dann, wenn sie in einem Unternehmen arbeiten, wo sie denken, oh, das hat ja eine Milliardenbewertung, es macht auch einen Milliarden-Exit, aber nicht wissen, dass es eben solche Finanzierungen gab, bei denen dann die späten Investoren bei einem Exit sehr, sehr viel Geld zurückbekommen, aber eben diese Mindestverzinsung ja zum Beispiel auch erstmal gezahlt werden muss. Das heißt, wenn dann sozusagen die Investoren abgezahlt werden, kann es passieren, und das ist auch schon vorgekommen, dass dann am Ende für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, für die Shares nichts mehr übrig bleibt, weil bei Startups ja in der Regel Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sehr viel über Shares entlohnt werden und jetzt nicht über Cash unbedingt. Ne? Und auch für frühe Investoren ist das dann oft richtig bitter, weil dann gibt es zum Beispiel Liquidation Preferences, das heißt, dass gesagt wird, okay, wenn es ein Exit gibt, dann kriege ich auf jeden Fall das Zweifache von dem, was ich gegeben habe, zurück. Aber wenn da nichts mehr übrig ist, tja, dann haben die anderen Pech gehabt.
Und wird das transparent gemacht in den Unternehmen, wenn so eine Finanzierung mit solchen Konditionen abgeschlossen wird?
Ja, mal so, mal so. Also es gibt auf jeden Fall auch Fälle, wo dann die Mitarbeiter und Mitarbeiter, die jetzt auch nicht immer unbedingt so versiert in solchen Fragen sind, dann nicht genauer mal mit nachfragen. Und dann kommt am Ende die böse Überraschung, ja.
Also so wie du die Szene gerade schilderst, könnte man ja auch zu der These gelangen, da trennt sich jetzt die Spreu vom Weizen. Also die vielleicht gar keine Aussicht haben, mit ihren jungen Firmen mal Gewinne zu machen, die haben es schwer, weitere Finanzierung zu bekommen. Und die schon eine Aussicht haben, die bekommen vielleicht noch etwas und haben eine Chance, jetzt da durchzutauchen durch diese schwere Phase. Wie wird das in der Szene aufgenommen? Also desillusioniert das Menschen, die jetzt eben sagen, komm, ich habe eine Idee und ich will mich selbstständig machen, oder gehen jetzt alle in den Staatsdienst, wobei wir da auch gute Leute brauchen?
Also ich glaube, es ist so, dass schon weiter viel gegründet wird. Ne? Also dadurch, dass die Frühphasenfinanzierung ja weiter funktioniert bisher und auch die Zahl der Personen, die schon mal in einem Startup waren und sich jetzt vorstellen können, selber zu gründen, oder die vielleicht sogar schon eins gegründet haben und dann ihr zweites, drittes, viertes gründen, dass diese Zahl wächst, bedeutet schon, dass weiter sehr viel Aktivität da ist. Aber was sicherlich stimmt, ist, dass viele, die halt so in den letzten 2 Jahren sich gedacht haben, auch statt irgendwie Beraterkarriere oder Investmentbank, da gehe ich doch in die Startup-Szene, dass die jetzt wieder weg sind, weil natürlich klar ist, es ist jetzt doch sehr unsicher. Oder auch, dass sich Programmierer denken, Entwickler denken, naja gut, dann gehe ich vielleicht doch lieber zu Google oder Amazon, denn die Jobs sind natürlich in so einer Krise halt relativ sicher. Also die werden sicherlich jetzt von der aktuellen Situation profitieren, weil es leichter für sie wird, fähige Leute anzuziehen.
Du hast gesagt, es wird schon auch noch gegründet. Wir hatten das Thema gerade schon mal, und ich würde den Blick da gerne nochmal drauf richten, auf die Wagniskapitalbranche, die VC-Branche. Die hat ja über 200 Milliarden Dollar noch in den Taschen, auf den Konten. Damit muss ja auch Sinnvolles passieren. Die können das ja nicht alles in US-Staatsanleihen anlegen.
Nee, genau. Also es wird auf jeden Fall weiter investiert werden. Was allerdings schon zu erwarten ist, oder was viele zu erwarten, dass sich das Tempo ein bisschen verlangsamt wird. Weil was sich natürlich so Funds überlegen ist, wenn sie ihr Geld ausinvestiert haben, dann brauchen sie ja wieder neues Geld. Und wenn sie das nicht kriegen, dann funktioniert ja ihr Geschäft nicht mehr. Das heißt, sie werden schon schauen, naja, wie lang reicht denn jetzt das Geld, was wir in unserem Fonds haben noch? Und wie leicht ist es danach für uns wieder Neues zu kriegen? Und da ist es schon so, dadurch, dass jetzt gerade ja sehr wenig Exits stattfinden, sind diese Rückflüsse stark eingebrochen. Das heißt, also schon damit zu rechnen, wenn sich das nicht ändert, dass es schwieriger wird, auch für Risikokapitalgeber ihre Fund zu machen. Das heißt, was passiert dann? Die versuchen dann eben, ihre Investments mehr zu strecken, ja. Und dadurch steht dann schon weniger Geld zur Verfügung. Während die letzten Jahre war es halt immer genau andersrum. Es wurde eigentlich immer schneller so ein Fund ausinvestiert, ja, innerhalb von einem Jahr, dann zack, wieder der nächste. Und das wird sich jetzt stark verändern. Zudem ist es halt so, es gibt noch ein Problem, das heißt Nennerproblem, dass viele, also manche Funds haben halt ganz klare Regeln, nach denen sie ihr Geld nur zu einem gewissen Prozentsatz in private Startups investieren dürfen und das andere muss in öffentliche Unternehmen investiert werden. Und jetzt dadurch, dass die Bewertungen der börsennotierten Tech-Firmen so stark runtergekracht sind, ist das für sie schwieriger, da so die privaten Startups nachzufinanzieren.
Weil deren Anteil dann relativ am Gesamtportfolio so steigt.
Genau, absolut. Und das gleiche Problem haben wiederum auch dann die Geldgeber der Funds oft. Ja, also bei Pensionsfonds oder bei Family Offices gibt es auch teilweise ähnliche Regeln, die die haben. Das heißt, das ist schon damit zu rechnen, dass das alles sich ein bisschen verschlechtern wird.
Das ist eine wichtige Mechanik. Die Älteren unter uns, und dazu muss ich mich wohl oder übel zählen, die erinnert das an die Dotcom-Blase, Jahrtausendwende, 99, 2000, 2001, als die Welt auch voller Neugründungen war, viele hoffnungsvolle Geschäftsideen und dann krachte es wirklich zusammen. Haben wir Ähnliches zu erwarten? Was sind die Parallelen, was sind die Unterschiede?
Also ich glaube eigentlich mit so einer krassen Einbruch wie in der Dotcom-Krise, damit rechnet niemand. Das war allerdings damals auch so, dass es eine Zeit gedauert hat, bis es durchgeschlagen hat. Ne? Also wir sind jetzt in einer Zeit immer noch, wo auch zu Zeiten der Dotcom-Krise noch relativ gut finanziert wurde, weil die Funds waren noch voll und so weiter. Also da gibt es immer so eine Zeitverzögerung. Was aber schon so ist, dass es einfach heute viel mehr Dry Powder gibt, ne? Also viel mehr Kapital, was investiert werden kann. Du hast es angesprochen. Und was sicherlich auch noch ein viel wichtiger Grund ist, ist, dass die Tech-Branche damals noch eine relative Exotenbranche tatsächlich war, die wenig Verbindung hatte sozusagen mit dem Rest der Wirtschaft, während heute Tech absolut zentral ist und auch, glaube ich, Venture Capital nochmal an Bedeutung für Innovationen zugenommen hat und viel enger verzahnt ist mit anderen Bereichen in der Wirtschaft. Deswegen rechnet jetzt eigentlich niemand damit, dass es so hart kommt wie in der Dotcom-Krise.
Ja, Jonas, da freue ich mich drauf, dass du das für uns weiter sortieren und analysieren wirst. Das wird interessant und relevant bleiben. Also vielen Dank für heute Morgen.
Ja, gerne.
Das war der Manager-Magazin-Podcast Das Thema. Wenn Sie mehr wissen wollen über die Zukunft und Gegenwart der Gründerszene und generell über die Entwicklung der Wirtschaft und nach Aufklärung zu den wirklich wichtigen Themen suchen, dann empfehle ich Ihnen einen Blick in die Shownotes und mehr noch ein Abo des Manager-Magazins. Sie finden sämtliche Angebote auf unserer Website und ebenfalls in den Shownotes. Wenn Sie Themen haben, wenn Sie Kleingedrucktes gesehen haben, im Idealfall noch etwas, das geheim gehalten werden soll, dann schreiben Sie mir bitte unter chefredaktion@managermagazin.de. Das ist sozusagen unser Spezialgebiet und da kümmern wir uns dann gerne drum, journalistisch. Jonas Rest, Mareike Larissa Heinz und Philipp Fackler, die diese Folge für Sie produziert haben. Und ich, wir bedanken uns für Ihre Aufmerksamkeit und freuen uns, Sie am kommenden Freitag wieder bei uns zu begrüßen. Bleiben Sie gesund und optimistisch und machen Sie etwas aus Ihrem Wochenende.